ARD.
Schwupps, schon sind wir in 2026 gelandet. Das hört sich irgendwie noch so ein bisschen nach Zukunft an. Ist es aber gar nicht.
Nee, Zukunft ist jetzt, 2026 ist jetzt, aber im Hier und Jetzt die guten alten Hosts eures Lieblingswirtschaftspodcasts plus minus. Ich bin David Alf.
Und ich bin Anna Planken. Frohes neues Jahr.
Allerdings, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und das, worüber wir heute sprechen, Anna, das hört sich wirklich richtig nach Zukunft an. Wobei fast ein bisschen nach ausgedachter Zukunft, finde ich. Science Fiction eher.
Du meinst die Aktie, die um 1800% gestiegen ist in nur 5 Jahren?
Ja.
Du meinst die Firma, die rund 400 Milliarden Dollar wert ist, obwohl sie bis vor kurzem noch überhaupt keine Gewinne gemacht hat?
Ja.
Oder meinst du vielleicht doch das modernste, gefährlichste, mächtigste, das fieseste, innovativste und vielleicht bald wertvollste Softwareunternehmen der Welt?
Ja, es ist eine crazy Beschreibung, aber all das passt auf Palantir, den US-Konzern, über den alle munkeln. Palantir ist vor allem bekannt durch seine umstrittene Überwachungssoftware Gotham, mit der können Verbrecher verfolgt werden und abgespeckte Versionen davon sind auch in Deutschland im Einsatz.
Naja, und wie kann es sein, fragen wir uns als Wirtschaftspodcast, dass dieses vergleichsweise kleine und vergleichsweise junge Unternehmen Palantir plötzlich in einer Liga spielen soll mit Samsung oder dem Ölkonzern ExxonMobil. Wie gesagt, Firmenwert rund 400 Milliarden Dollar.
Das ist genau was für uns und für euch. Wir gucken uns Palantir in dieser Folge genau an. 2020 an die Börse gegangen und wenn wir den Aktienkurs von heute während unserer Aufnahme nehmen, dann liegt das Plus bei rund 1800%. Allein im vorletzten Jahr, 2024, ist der Kurs von Palantir um 365% gestiegen. Also quasi jeden Tag 1% obendrauf.
Krass, krass, krass.
Das Unternehmen gehört damit inzwischen zu den 5 wertvollsten Softwarekonzernen der Welt. Und wir fragen uns, ist dieser Hype wirklich gerechtfertigt oder völlig übertrieben?
I don't think in win-lose, I think in domination.
Wenn der Chef von Palantir sagt, es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren, sondern um die Vorherrschaft, ja, dann fragen wir uns, was ist denn da los? Was haben wir denn mit denen da am Start? Wir liefern euch die Fakten, damit ihr diese irrsinnige Entwicklung besser einschätzen könnt. Wirtschaft, die euch weiterbringt, auch in 2026 mit David Alf und Anna Planken.
Oh, ich freue mich richtig drauf, muss ich sagen, auf diese Folge. Denn über Palantir habe ich so viel gehört, gelesen.
Ja, aber kennst du das Gefühl? Gerade bei denen denke ich immer, eigentlich, egal wie viel man liest oder hört, man weiß gar nichts.
Total. Und es kommt auch immer mit so einem subtilen Gefühl von Grusel bei mir zumindest. Und ehrlicherweise auch in der Berichterstattung. Wir wollen das heute natürlich nüchterner betrachten. Um zu verstehen, warum es so einen Hype um Palantir gibt, warum die Aktie an der Börse so durchgestartet ist, müssen wir natürlich erstmal ein paar Basics klären. Schauen, wie dieses Unternehmen entstanden ist, was seine Software kann und warum die so umstritten ist.
Ja, und wenn wir dazu mal ganz, ganz, ganz weit an den Anfang zurückgehen, dann starten wir mit PayPal, dem Bezahldienstleister und einem Namen, den wir hier im Podcast echt schon häufiger gehört haben. Peter Thiel, heute US-Tech-Milliardär, hat PayPal Anfang 2000 als Startup mitgegründet und ein kleines Analysewerkzeug da einbauen lassen. Das sollte helfen, Betrüger zu finden.
Das soll der Ursprung für die Gründung von Palantir gewesen sein, in Palo Alto in Kalifornien, mitten im Silicon Valley, ein paar Straßen entfernt von den damaligen PayPal-Büros. Der Gedanke, hey, wenn wir es schaffen, mit einem kleinen, schlanken Werkzeug PayPal besser vor Betrügern zu schützen, dann bauen wir das aus, machen das noch größer und schaffen etwas, das die Welt vor Terroristen schützen kann.
Das klingt so ganz groß und pathetisch, ne? Aber das haben wir uns gar nicht ausgedacht. So sieht sich Palantir tatsächlich selbst als Bewacher, Beschützer und Retter der Welt, zumindest der westlichen Welt. Palantir verkauft ein Sicherheitsversprechen. Das wird uns heute noch an vielen, vielen Stellen begegnen.
Große Töne, aber man muss ihn lassen. 20 Jahre nach dieser Schreibtischidee hat Palantir einen Börsenwert von rund 400 Milliarden Dollar und hat damit zum Beispiel auch den deutschen Software-Champion SAP überholt.
Und ich frage mich dann immer, wie geht denn sowas? Was sehen so viele Menschen in Palantir, dass die Aktie gekauft wird wie bekloppt?
Hat natürlich mit dem Produkt zu tun, das wir eben schon angedeutet haben. Die Software, die aus Sicht von Palantir die Welt rettet. Wobei, formulieren wir es mal neutraler. Die dabei helfen soll, Verbrecher zu finden und noch andere Sachen kann. Kommen wir nachher noch zu.
Ja, Palantir nennt das Produkt Gotham. Und da haben wir schon den nächsten riesigen Show-Effekt. Gotham ist ja die düstere und kaputte Stadt im Batman-Universum, die von Gewalt und Verbrechen beherrscht wird, damit die Welt also nicht so wird. Dabei soll die Software Gotham helfen.
Aber wie geht das? Ein bisschen vereinfacht kann man sagen. Gotham ist eine Überwachungssoftware, die kann riesige Datenmengen aus vielen verschiedenen Quellen miteinander verknüpfen. Social Media, Bilder, Funkzellen, Messenger. Das Programm sichtet diese Daten viel, viel, viel schneller als Menschen das können, bringt Struktur rein, also sortiert ähnliche Dinge, schafft Querverweise und schiebt die unwichtigen Sachen beiseite.
Data Mining nennt man das. Da wird eben gegraben, gewühlt in diesem riesigen Datenhaufen und dann stößt Palantir vielleicht auf uns verborgene Zusammenhänge.
Man könnte sagen, ist für Behörden wie so eine Art Google-Suche nach Verbrechern, nur viel besser und effektiver. Und weißt du, an was mich das erinnert?
Nee, sag.
An Minority Report mit Tom Cruise. Ja, weißt du, wo die Polizei so Morde voraussagen kann, die erst in Zukunft passieren und die Mörder dann aber schon vorher verhaftet?
Boah, ja, super gruselig, super gut. Wenn die Welt dann dadurch sicherer werden würde, naja, das ist so ein bisschen Ansichtssache, ne? Und wird sich auch als Spaltung durch den kompletten Podcast ziehen. Es gibt heute echt selten so eine klare Ja- oder eine klare Nein-Meinung zu allem, was mit Palantir zu tun hat. Da finden wir immer gemischte Gefühle.
Was wir aber klar sagen können, es gibt viele Fans, die diese Software Gotham echt super finden, vor allem natürlich in den USA. Der US-Auslandsgeheimdienst NSA arbeitet damit, das FBI, die Marine und die Air Force, aber auch europäische Geheimdienste oder Staaten wie die Ukraine und Israel arbeiten mit Palantir zusammen. Nämlich dann, wenn es um Datenanalyse fürs Militär geht.
Aber es gibt auch private Wirtschaftsunternehmen, ne, die Kunden sind. Der deutsche Pharmakonzern Merck zum Beispiel, der nutzt ein Produkt von Palantir, um Daten aus der Krebsforschung besser und schneller auswerten zu können. Das ist ja das, was Palantir besonders gut kann, ne? Daten durchwühlen, auswerten. Und diese Basiskompetenz kann man eben sowohl zur Krebsanalyse als auch zur Terroristenverfolgung benutzen.
Oder um Flugzeuge besser und effizienter zu bauen. Dafür ist Airbus eine Partnerschaft mit Palantir eingegangen, um zum Beispiel Fehler in der Flugzeugproduktion schneller zu finden und darauf reagieren zu können. Und damit ist hier eins ganz offensichtlich. Die Software von Palantir ist für total viele unterschiedliche Zwecke einsetzbar. Da geht es längst nicht mehr nur um Verbrecherjagd, aber wir bleiben noch kurz bei diesem Punkt, denn das ist ja der, um den es am meisten Streit gibt.
Naja, in Deutschland zum Beispiel und bei uns geht es um die Frage, darf die Polizei sowas überhaupt nutzen. Die Software Gotham wird bei uns sogar schon genutzt, allerdings in so einer abgespeckten Variante. Sie macht nicht alles, was sie eigentlich machen könnte, damit es keine Konflikte eben mit dem deutschen Gesetz gibt. Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, die arbeiten mit so Varianten von dieser Software. Und Baden-Württemberg wird im Frühjahr einsteigen.
Und die Erfahrungen sind offenbar überwiegend positiv. Unser Plus-Minus-Team hat viele Aussagen von Polizisten und Kriminalbeamten gescannt und die allermeisten sagen, Palantir ist ein Turbo für die Verbrechensbekämpfung. Was früher eine ganze Mannschaft aus Ermittlerinnen und Ermittlern mühsam zusammengetragen und abgeglichen haben, funktioniert jetzt auf Knopfdruck. Datenbanken, die bisher nebeneinander existiert haben, werden jetzt verknüpft.
Ja, und es gibt auch ganz konkrete Erfolge. Die Polizei in Hessen hat nach eigenen Angaben mit Palantir-Software einen islamistisch motivierten Anschlag verhindert. In Nordrhein-Westfalen konnten damit eine Amok-Drohung schnell aufgeklärt oder eine Einbrecherbande gefasst werden.
Und angeblich hat ein Programm von Palantir auch dabei geholfen, im Jahr 2011 Osama Bin Laden zu finden.
Das ist die krasseste Nachricht.
Und das war ja damals nun mal der weltweit am meisten gesuchte Terrorist.
Ja, und das ist wirklich das spektakulärste Gerücht, das sich um Palantir rankt. Fragt man das Unternehmen selbst danach, dann sagen die immer nur, ja, können wir weder bestätigen noch dementieren. Aber es ist halt in der Welt, ne?
So, und nachdem wir diese vermeintliche Erfolgsliste vorgelesen haben, sagen wir eine Sache aber auch ganz klar. Das wird hier keine Werbefolge für Palantir. Wir erzählen euch das alles, weil es uns interessiert, wie das sein kann, dass ein Konzern quasi von heute auf morgen, also innerhalb von wenigen Jahren, an der Börse 400 Milliarden Dollar wert ist.
In solchen Erfolgsgeschichten gibt es ja meistens auch Haken. Und ihr habt die massive Kritik an Palantir auch bestimmt schon mitgekriegt. Kurz zusammengefasst, niemand weiß einfach wirklich, wie diese Software ganz genau arbeitet. Außer natürlich Palantir selbst. Der Code im Hintergrund ist echt ein Geheimnis. So eine verschlossene Blackbox. Und das ist echt eine riesige Abhängigkeit, in die sich unsere Behörden da begeben. Du legst Aufgaben, die super wichtig sind, Polizei, Militär, plötzlich in die Hände einer privaten kommerziellen Softwarefirma.
Diesen Vorwurf gibt es gerade in den USA selbst. Dort hat das Militär mit Palantir einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben über bis zu 10 Milliarden US-Dollar. Kritiker sagen, damit gibt die Armee ihre Kernaufgaben ab, was Personal, Material oder die Analyse von Gefechten angeht. Ein komplettes Outsourcing. Und ähnliche Befürchtungen gibt es auch in Deutschland, wenn darüber diskutiert wird, ob Palantir-Programme bundesweit zum Beispiel für die Polizei zum Einsatz kommen sollte.
Und damit hängt auch der nächste Knackpunkt zusammen. Wenn wir nicht wissen, was im Innersten von Gotham dieser Software genau passiert, dann können wir auch nicht wirklich wissen, was mit diesen Massen an Daten passiert, die da bewegt werden. Wo gehen die eigentlich hin? Oder vielleicht, wo gehen sie auch nicht hin? Das heikle Thema vor allem in Deutschland natürlich der Datenschutz. Palantir selbst sagt, Zitat, wir sind eine Softwarefirma, keine Datenfirma. Weder sammeln noch analysieren oder verkaufen wir Kundendaten für eigene Zwecke.
So steht's im Lobbyregister des Deutschen Bundestages. Aber zu diesem Punkt haben wir uns mal eine Experteneinschätzung geholt. Von Fritz Espenlaub nämlich. Der ist Host der Peter Thiel Story. Das ist ein unglaublich guter Podcast. Den kann ich sehr empfehlen. Link packen wir euch auch in die Shownotes. Und Fritz hostet als Tech-Journalist auch den KI-Podcast beim Bayerischen Rundfunk.
Tatsächlich kann man Palantir nicht als Datenkrake bezeichnen. Also nicht in dem Sinne, wie wir das vielleicht bei Google oder anderen großen Softwarefirmen machen würden. Die Softwarefamilien, um die es im deutschen Kontext hauptsächlich geht, das sind ja Angebote für Sicherheitsbehörden, für die Polizei oder auch für private Unternehmen. Und das ist eigentlich nur eine Softwarelösung, die es den Kunden erlaubt, die Daten, die sie bereits haben, also die bereits vorrätig sind, zu visualisieren, miteinander zu verknüpfen, Mindmaps zu erstellen und so weiter. So gesehen fließt da meiner Einschätzung nach tatsächlich nichts ab an irgendwelche amerikanischen Server oder amerikanische Sicherheitsbehörden.
Sagt Tech-Journalist Fritz Espenlaub. Aber selbst wenn die Daten sicher sind und die Software keine Hintertür hat, wozu werden die Analysen denn dann genutzt? Natürlich ist die Software selbst nicht böse, aber sie könnte rein technisch von Anwendern als riesige Überwachungsmaschine genutzt werden.
Haben wir ein Beispiel wieder aus den USA. Dort überwacht die Einwanderungsbehörde mit Palantir-Software Millionen Menschen, weil sie diejenigen sucht, die sich illegal im Land aufhalten, ohne Dokumente, übrigens auch Kinder, um die dann auf Wunsch von US-Präsident Trump abschieben zu können. Kritiker sagen, das ist die Vorstufe von einer Massenüberwachung und sogar von politischer Verfolgung.
Okay, wir haben gezeigt, woher Palantir kommt, was seine Produkte können und welche Kritik es daran gibt. Aber um einschätzen zu können, was ist das eigentlich für eine Firma mit diesem unfassbaren Börsenwert, müssen wir uns nochmal angucken, wer steckt denn überhaupt hinter Palantir. Und das kann ich schon mal sagen, diese Leute sind mindestens so umstritten wie das Unternehmen selbst.
Ja, einen haben wir ja am Anfang schon erwähnt, taucht bei uns im Podcast immer wieder auf, Peter Thiel, Mitbegründer von PayPal, Mitbegründer auch von Palantir. US-Tech-Milliardär mit deutschen Wurzeln. Thiel ist ein starker Unterstützer von US-Präsident Trump, sagt Sätze wie, ich glaube nicht mehr länger, dass Freiheit und Demokratie kompatibel sind. Hält Vorträge über den Kampf gegen den Antichristen. Der ist nicht ganz ohne, der Mann.
Und das alles mal nur für den Hinterkopf, denn Peter Thiel hat zwar noch eine ganze Menge Palantir-Aktien, aber eigentlich spielt er für Palantir keine so große Rolle mehr. Aus dem operativen Geschäft hat er sich angeblich zurückgezogen, weil er sich mehr in der Politik engagieren möchte. Aber es gibt ja noch das Gesicht von Palantir, das heißt Alex Karp, und auch er hat Verbindungen zu Deutschland. Studiert und promoviert hat er an der Goethe-Uni in Frankfurt mit einer Doktorarbeit über neoklassische Sozialtheorie, spricht deshalb auch bis heute sehr gut Deutsch, und er sieht auch so ein bisschen aus wie so ein zerstreuter Geisteswissenschaftler. Ich habe dir gerade ein Foto geschickt, guck mal.
Ja. Das ist wirklich crazy, wenn du denkst, dass das der Chef von einem so krass über- oder teuer bewerteten Unternehmen ist. Aber don't judge a book by its cover.
Nein, man würde es nicht denken, aber mit ihm, mit Alex Karp, wollen alle reden. Politiker, Firmenbosse. Er ist Palantir, er hat die Macht. Und wenn wir uns seinen Lebenslauf anschauen, ist es absolut unglaublich, dass er heute Sätze sagt wie, ja, unser Produkt kann zum Töten von Menschen eingesetzt werden. Oder, wenn Sie irgendwo einen Terroristen suchen, nutzen Sie dazu wahrscheinlich unser Produkt. Und um diese Person auszuschalten, nutzten sie vermutlich ebenfalls ein Produkt von uns. Solche Sätze findet ihr auch in der ARD-Doku über Alex Karp. Auch diesen Link packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Ja, und das scheint jetzt überhaupt nicht zum Bild des zerstreuten Professors mit den lieben Augen zu passen, ne? Auch weil Karp über sich selbst sagt, ich bin im Hippie-Haushalt aufgewachsen. Und da habe ich übrigens meine Liebe für den Datenschutz entwickelt und auch meine Begeisterung für den Kampf gegen Terrorismus auf den Weg mitbekommen, sozusagen in die Wiege gelegt. Sein Vater war jüdischer Kinderarzt, seine Mutter eine afroamerikanische Künstlerin. Er selbst total belesen, interessiert an Kunst, Kultur und früher hat er sich oft mal als Neomarxisten bezeichnet.
Wenn er Interviews gibt, und das macht er inzwischen sehr oft, dann klingen die immer total ideologisch und pathetisch. Karp will die Welt mit Technologie retten oder wenigstens besser machen. Und mit der Welt meint er vor allem die USA.
I think the West as a notion and as a principle upon which it is executed again is obviously superior. We have been blessed with a resource called talent, talent management and software production that no other country has.
Der Westen oder vielmehr die USA sind aus Sicht von Alex Karp technologisch überlegen. Und dann ärgert er sich immer wieder darüber, dass der Westen darauf nicht stolz ist und mit seinen Errungenschaften auch stolzer umgeht, sondern angeblich alles durch, Zitat, woke Leute im Innern untergraben wird und von außen übrigens angegriffen. Also bleibt aus seiner Sicht nur, wir müssen uns verteidigen. Und Software und Daten sind aus seiner Sicht Waffen, in einem Krieg um die Zukunft des Westens.
So, einmal durchatmen, sacken lassen. So tritt Karp auf, so tritt Palantir auf, als Retter der Welt. Das Privatvermögen von Karp, zur Erinnerung, Neomarxist, wird auf 10 bis 15 Milliarden US-Dollar geschätzt, was ihn zu einem der reichsten Menschen der Tech-Branche macht.
Ja, ich finde, er passt ganz gut in diese Reihe rein. Ne? Die außergewöhnlichen amerikanischen CEOs, Elon Musk wäre mit dabei, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Aber natürlich stimmt, ne? Bei keinem gehen die Einschätzungen so weit auseinander wie bei Alex Karp. Ist er faszinierend? Ist er hochintelligent, philosophisch und will er die westlichen Werte verteidigen?
Oder ist er einer der gefährlichsten Menschen der Welt, der einen totalitären Überwachungsapparat aufbaut? Das sind so die beiden Meinungsenden, zwischen denen er gehandelt wird.
Krass, wenn sowas über dich gesagt wird. Also entweder so oder das und das. Ja, wir wissen auf jeden Fall jetzt, wer hinter Palantir steckt, was die so machen, wer die Software wofür einsetzt. Aber was wir noch nicht wissen, und das wäre ja ganz wesentlich, ist die Frage, deckt sich denn all das, was wir wissen, mit dem Börsenwert von 400 Milliarden US-Dollar?
Oder ist die Aktie inzwischen einfach vollkommen überbewertet? Das gucken wir uns jetzt genau an. Und ihr kennt uns, es gibt keine Anlageberatung, nur Fakten, die ihr kennen solltet. Starten wir mal mit der Größe. Das Unternehmen hat um die 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur 4000. Denn wenn wir uns Konzerne anschauen, die einen ähnlichen Börsenwert haben, sieht das ganz, ganz anders aus.
ExxonMobil 60.000 Mitarbeiter. Samsung knapp 270.000 oder Mastercard knapp 30.000. Ja, das sagt natürlich rein nichts über den Erfolg aus, wenn man eine riesige Verwaltungsabteilung mit sich rumschleppt oder Heerscharen von Arbeitern, die am Fließband Handys zusammenbauen. Aber man muss schon sagen, 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein wachsendes, weltweit agierendes Unternehmen, das ist doch extrem wenig und das verrät uns was über das Geschäftsmodell.
Palantir verkauft keine Massenware. Keine Standardsoftware, wie so ein Betriebssystem, das einmal aufgelegt und dann einfach millionenfach rausgehauen wird. Durch eine riesige Vertriebsabteilung. Das sind immer Spezialanfertigungen, auf die Kunden zugeschnitten. Deshalb arbeiten da kleine, agile Teams, manchmal monatelang mit Kunden zusammen, um alles einzubauen und anzupassen. Das erklärt die relativ niedrige Zahl an Beschäftigten, aber zeigt auch, Maßarbeit ist nicht das einfachste Modell, um kurzfristig massenhaft Kohle reinzuholen.
Das Hauptquartier von Palantir liegt inzwischen übrigens in Denver, Colorado. Dort im Zentrum in so einer Hochhausetage. Guck mal, ich habe dir auch mal ein Foto rausgesucht. Was sagst du dazu?
Das sieht richtig gemütlich da aus. So.
Ja, aber auch irgendwie klein, oder?
Muckelig, aber wie gesagt, sieht aus wie so eine Uni, so eine Studi-Kantine eigentlich.
Hübsch. Okay.
Okay, weiter mit den Fakten. Wem gehört Palantir eigentlich? Klar, das Unternehmen ist eine Aktiengesellschaft, ist 2020 an die Börse gegangen. Aber wer investiert da? Sind das Zocker oder Profis? Lässt das irgendwelche Aussagen zu über den Aktienkurs?
No, also etwas mehr als die Hälfte der Palantir-Aktien gehört großen Investoren, wie der Vanguard Group oder BlackRock. Solche Fonds und Investmentgesellschaften halten jeweils so ein paar Prozent der Aktien. Der Rest, also rund die Hälfte, ist frei verfügbar. Sogenannter Streubesitz, den jeder an der Börse kaufen kann und natürlich auch wieder verkaufen kann. Bei anderen großen, wertvollen US-Tech-Firmen, wenn man das so miteinander vergleicht, zum Beispiel Apple, Microsoft oder Alphabet, da sind etwas mehr Großinvestoren an Bord. Bei Microsoft gehören nur 70% der Aktien solchen Gesellschaften. Und man kann schon sagen, je mehr Großinvestoren an Bord sind, desto stabiler sind normalerweise diese Aktienkurse, weil die einfach nicht bei jeder Bewegung zucken, so wie das vielleicht Kleinanleger machen.
Naja, und trotzdem ist Palantir längst kein Zockerpapier mehr.
Jo.
Oder wie das seit ein paar Jahren genannt wird, kein Meme-Stock. Das sind Aktien, die sich extrem stark bewegen, weil sie im Netz viral gehen, weil sie in entsprechenden Foren diskutiert oder gepusht werden. Wir erinnern uns an GameStop, die US-Kette für Computerspiele.
Mhm.
Veraltete Geschäftsidee, finanzielle Verluste und nur durch die Posts von einem Investoren und den Diskussionen hinterher in Internetforen haben so viele Menschen GameStop-Aktien gekauft, dass der Kurs explodiert ist. Passt das zu Palantir? Das haben wir unsere Kollegin Angela Göpfert aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt gefragt.
Eine Meme-Aktie ist ja eigentlich eine Aktie, die in erster Linie nicht wegen ihrer guten Geschäftszahlen steigt, eben, sondern weil sie in den sozialen Netzwerken auf Plattformen wie Reddit etwa gehypt wird. Und auf Palantir trifft das halt nur bedingt zu. Denn Palantir wird dort zwar gehypt, aber die stehen halt auch fundamental gut da. Hervorragend. Ja? So die Wachstumsraten sind ja enorm hoch.
Dann schauen wir uns die Geschäftszahlen von Palantir doch mal an. Wie viel Geld verdient denn Palantir mit seinen Produkten? Erstmal muss man wirklich sagen, lange, lange gar nichts. Erst 2023 hat der Konzern zum ersten Mal Gewinn gemacht. Das erste komplette Jahr in der Firmengeschichte, in dem am Ende unterm Strich tatsächlich ein Gewinn stand. Das waren 210 Millionen Dollar. Millionen, nicht Milliarden.
Ja, aber ein Jahr später war es dann schon mehr als doppelt so viel. 2025 noch mehr. Und trotzdem wichtig, Unternehmen, die einen ähnlichen Börsenwert haben, die machen viel mehr Gewinn. Und wir meinen wirklich viel, viel mehr Gewinn. Und das heißt auch, der Hype an der Börse ist eine absolut tausendprozentige Wette darauf, dass der Konzern in Zukunft mega erfolgreich sein wird. Die Aktie von Palantir ist noch nicht der Preis für Leistung, sondern für Hoffnung.
Naja, und an all dem hängt natürlich immer die Frage, ob Palantir in ein paar Jahren richtig fett erfolgreich sein wird, ob Palantir weiter wachsen wird.
Um uns der Antwort anzunähern, können wir uns mal ansehen, welche Faktoren wichtig wären, damit Palantir so richtig groß werden kann. Oder andersrum, was genau das verhindern könnte.
Ja, zwei Sachen laufen für Palantir wirklich schon richtig gut. Der private Bereich mit Unternehmen als Kunden, der wächst extrem schnell. Und der, das sagen Börsenexperten, wird in Zukunft wahrscheinlich auch wichtiger sein als so ein paar Großaufträge von Behörden.
Die Plattform für die Privatwirtschaft heißt Palantir Foundry, also quasi Datenanalyse ohne Verbrecherjagd. Und auch Firmen wie der Ölriese BP oder die US-Investmentbank Morgan Stanley wollen damit arbeiten und ihre Daten managen. Das senkt für Palantir die Abhängigkeit von staatlichen Aufträgen. Ein Regierungswechsel in den USA könnte ja zum Beispiel ganz schnell weniger Aufträge bedeuten.
Ja, stimmt. Und eine zweite Sache läuft auch gut für Palantir, das mit der künstlichen Intelligenz, KI. Auch da ist Palantir gut aufgestellt, hat eine eigene KI-Plattform, die AIP oder AIP, die Artificial Intelligence Platform, ist eine Schnittstelle, die mit diesem Analyse-Tool für Firmen mit Foundry verknüpft werden kann. Und so bekommen Unternehmen dann komplette KI-gestützte Entscheidungssysteme. Lohnt es sich zum Beispiel, dieses Ölfeld zu erschließen? Bitte analysier das doch mal für uns. Also wir haben das selbst nicht ausprobiert, aber es klingt jetzt erstmal, als wäre Palantir auch in diesem Bereich sehr weit vorne.
Aber es gibt natürlich Konkurrenz. Datenanalyse und KI sind ja jetzt keine Felder, die sonst niemand bearbeitet. Auch im Bereich Verbrecherjagd gibt es Firmen, die ähnliche Produkte anbieten. Das Rechercheteam vom Bayerischen Rundfunk hat 10 deutsche Firmen angeschrieben, Link in den Shownotes. 5 davon haben geantwortet. Ja, wir können eine sofort einsetzbare Analysesoftware liefern. Oder die Firma Siren aus Irland sagt, wir haben die Alternative zu Palantir. Könnte also sein, dass es hier bald mehr Konkurrenz gibt.
Und trotzdem scheint Palantir da irgendwie so einen Vorsprung zu haben, denn sie arbeiten tatsächlich seit 2 Jahrzehnten ja an ihren Produkten. Das ist vielleicht so ein bisschen so wie Tesla mit der deutschen E-Auto-Branche. Die musste ja auch hinterherrennen, weil Tesla so lange Vorsprung hatte. Ähnlich bewertet das übrigens auch unser Tech-Kollege vom Bayerischen Rundfunk, Fritz Espenlaub.
Es ist immer einfacher zu sagen, was geht in der Theorie, als es dann in der Praxis auch zu machen. Und wir Deutschen haben, glaube ich, grundsätzlich nicht den besten, nicht den leichtesten Zugang, nicht das beste Händchen für Software. Wir sind eher im Hardware-Bereich stark. Und dementsprechend gibt es natürlich auch weniger Firmen und kleinere Firmen, die in dem Bereich unterwegs sind. Aber klar, theoretisch gibt es sicherlich ein Dutzend deutsche Firmen, die ähnliche Produkte wie Palantir anbieten könnten oder daran bauen oder vielleicht sehr, sehr bald schon dann auch an Ausschreibungen teilnehmen können. Also ich glaube, die Zeiten, wo deutsche Politiker sagen können, Palantir ist absolut alternativlos, diese Zeiten dauern nicht mehr ewig.
Und was auch gefährlich werden könnte für Palantir, das sind die riesigen Erwartungen.
Wir haben ja gesagt, der irrsinnig hohe Aktienkurs ist für viele eine Wette auf die Zukunft. Wenn wir uns das Verhältnis zwischen Gewinn und Aktienkurs anschauen, dann ist selbst der KI-Chip-Gigant Nvidia ein stockkonservatives Unternehmen gegenüber Palantir. Und wenn da nicht geliefert wird und diese Erwartungen an extremes Wachstum nicht erfüllt werden, dann könnte der Aktienkurs auch schnell wieder runtergehen und Palantir wäre wieder viel weniger wert.
Okay, was heißt das jetzt für die Bewertung? Ist die Aktie von Palantir total überbewertet, heiß gelaufen? Oder geht diese Wette auf die Zukunft auf und die Aktie wird noch viel weiter steigen? Wir werfen jetzt mal alles, was wir bisher zusammengetragen haben, in unseren großen Analystenmixer und schauen, was unten rauskommt. Und was stellen wir fest? Die Meinungen von Profi-Analysten zu Palantir gehen, David, rat mal, auseinander.
Ach was. Das ist, um ehrlich zu sein, wenig überraschend, denn das zieht sich ja durch die gesamte Folge eigentlich, haben wir vorhin schon gesagt. Das ist keine klare Ja-Nein-Folge. Zu Palantir kann man sehr unterschiedliche Ansichten haben und sie auch jeweils gut begründen, finden wir. So ist das auch beim Aktienkurs. Nochmal Börsenexpertin Angela Göpfert.
Also viele ziehen da auch Parallelen zwischen der heutigen KI-Euphorie an den Börsen rund um Aktien wie Palantir oder eben auch Nvidia und der Dotcom-Blase der späten 90er Jahre. Und an der Wall Street geht die Mehrheit der Analysten aber davon aus, dass Palantir auch 2026 und die Jahre danach stark wachsen wird, aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so extrem wie in den Jahren zuvor. Und mit Blick auf den Aktienkurs ist eben schon enorm viel Wachstum eingepreist, wie es an der Börse heißt. Und die meisten Analysten bleiben daher unterm Strich mittlerweile eher vorsichtig und raten nicht mehr zum Kauf.
Ja, ne? So ist das doch meistens. Wenn alle ein Unternehmen in den Himmel reden, als den nächsten heißen Scheiß anpreisen, dann ist ja meistens schon viel zu spät, um einzusteigen.
Ja, wichtig zu wissen und ihr wisst jetzt die ganze Geschichte dahinter. Was ist Palantir? Warum gibt es diesen Hype? Und warum steht die Aktie im Augenblick so hoch?
Ein Unternehmen, das sehr früh damit angefangen hat, einfach Software für Datenanalyse zu programmieren. So kann man es zusammenfassen. Und deshalb einen riesigen Vorsprung hat. Dessen Arbeit aber auch umstritten ist, weil damit, sagen Kritiker, Massenüberwachung betrieben werden kann.
Die Erwartungen an Palantir für die kommenden Jahre sind extrem hoch und die Meinungen, ob das Unternehmen diese Erwartungen erfüllen kann, sind geteilt.
Und eins können wir euch an dieser Stelle auf jeden Fall versprechen. Wir haben uns sicher nicht zum letzten Mal mit diesem mysteriösen, aufregenden und gleichzeitig gruseligen Konzern befasst.
Wenn man sich anschaut, was Alex Karp und Peter Thiel für mysteriöse und ja auch schräge Typen sind und wie groß ihr Netzwerk und ihr Einfluss ist, dann könnte man darüber eigentlich sogar eine eigene Folge machen, finde ich. Was meint ihr? Hättet ihr Lust, dass wir auf die abgedrehtesten Visionäre der US-Wirtschaft schauen? Vielleicht findet man ja sogar welche außerhalb der USA. Aber who knows? Kann man in Amerika nur ein großer Unternehmer werden, wenn man total durchgeknallt ist? Eine Folge über Elon Musk hatten wir ja schon. Wen sollten wir eurer Meinung nach noch in den Blick nehmen? Das würde uns interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare bei Spotify oder schickt uns eine Mail an plus-podcast@ard.de.
So, und damit sagen wir jetzt, der Ball liegt in eurem Feld. Ihr sollt uns mal schreiben, was ihr davon halten würdet. Und wir beide, David, gehen jetzt mal einen Minority Report mal gucken und streamen den.
Ich weiß noch genau, wie der Film mich damals mitgenommen habe. Ich war irgendwie Teenie und ich war total verstört. Ich fand das einerseits natürlich cool und dann dachte ich auch so, aber auch wirklich ganz schön gruselig.
Jetzt nach dieser Folge so ein bisschen so. Deshalb danke für die Verstörung, aber auch für die Aufklärung an den Autor dieser Folge. Michael Wegmer war das.
Und die beiden Redakteurinnen Sina Rosenkranz und Margareta Holzreiter.
Und in der Technik, Dankeschön an Jens Baumgart. Ciao.
Tschüss. Wenn ihr mal ganz tief in ein Thema einsteigen wollt, empfehlen wir euch den Tagesschau-Podcast 11KM. Dort wird immer ein aktuelles Thema in aller Tiefe beleuchtet, spannend und investigativ.
Elena Kuch und David Krause nehmen euch abwechselnd mit ins Geschehen, zusammen mit den besten Journalisten und Journalistinnen der ARD. Sie liefern euch neue Perspektiven und tauchen mit euch und mit uns ab. So steht 11KM auch für 11 Kilometer. Hinab geht's zum tiefsten messbaren Punkt der Erde im Marianengraben. Hört mal rein bei 11KM in der ARD Audiothek.
Tschüss.
Macht's gut.